Mein heutiger Gast sitzt seit Jahren an zwei Tischen gleichzeitig, als Stimme der Belegschaft und als Mitglied des Aufsichtsrats. Und er hat an beiden Tischen eine Entscheidung mitgetragen, die viele in seiner Position niemals getroffen hätten. Herzlich willkommen, Gerhard Grabmeier. Herr Grabmeier, Sie haben als Gesamtbetriebsratsvorsitzender die Privatisierung des TEAG nicht nur mitgetragen, Sie haben sie aktiv unterstützt. Wann genau war der Moment, in dem Sie gemerkt haben, ich trete hier für etwas ein, das viele in meiner Position niemals tun würden?
Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, Frau Dr. Kieginger, dass ich an diesem Podcast teilnehmen darf, also auch sprechen darf. Das ist eine Frage, die Sie gestellt haben, die spannt sich schon sehr weit. Und ich habe mir auch natürlich Gedanken gemacht, wie kann man diese Fragen auch dann am besten beantworten. Ich muss mal ein Stückchen weiter zurück nochmal anfangen. Sie müssen sich vorstellen, ich war Mitbestimmer, ganz normal als Betriebsratsmitglied in einer gewissen Zeit und war auch ganz normal in Amt und Würden in meiner beruflichen Laufbahn unterwegs. Und dann in der Mitbestimmung, ich habe es Ihnen mal gesagt gehabt, ich bin dann auch immer wieder in den nächsten Wahlperioden auch besser gewählt worden und kam dann in die Situation, dass ich stellvertretender Betriebsratsvorsitzender wurde und mein Vorsitzender ziemlich zeitig, ungeplant, gesundheitsbedingt dann ausgeschieden ist. Und dann steht man eigentlich relativ unvorbereitet schon für diese Rolle dann da. Sie müssen sich dann tatsächlich vorstellen, ich komme aus einer Betriebsstätte, Betriebsstättenleiter, dann direkt in die Mitbestimmung, war ja schon immer mit an Bord, aber dann gleich in so kurzer Zeit da einzusteigen, ist halt relativ sportlich gewesen, nenne ich das mal. Ja. Sie müssen sich vorstellen, Betriebsratsvorsitzender aus der Not eigentlich geworden und dann auch gleichzeitig dann Aufsichtsratsmitglied gewesen, weil wir sind ja ein mitbestimmtes Unternehmen und auch ein mitbestimmten Aufsichtsrat. Jetzt kommt man genau in dieser Situation in den Aufsichtsrat, wie Sie den beschrieben haben. Ja, wir werden von einem kommunalen Eigentümer gerade in einem Verkaufsprozess dann auch mit reingegossen, um am Markt oder zum Verkauf stehen. Ja, ich war zuerst in einem relativ kleinen Aufsichtsrat im Vorfeld, ja, aber das nur ganz kurz. Ja. Und dann springt man plötzlich in den großen Aufsichtsrat hier in Steag und kommt dann plötzlich ins Fern rein, die man gar nicht so in irgendeiner Weise greifen kann. Sie müssen sich vorstellen, vorher spricht man über Euros, plötzlich spricht man über Milliarden. Man ist plötzlich in einer ganz anderen Situation, auch in der Haftung plötzlich. Ja. Und jetzt müssen außer zu meiner Warte, ja, ich bin da gesessen und habe gemeint, was ist denn hier nicht ganz richtig? Ja? Ich bin am Ende da in den Aufsichtsrat berufen worden, kommt ja ganz normales Schreiben ja vom Gericht, dass man gerichtlich bestellt wurde, aber dass man diese, ich nenne es mal, Schulungen, was man eigentlich bräuchte, ja, weil das Betriebswirtschaft hat man vielleicht am Ende des Tages ein bisschen vom Beruf ja auch mitgebracht, ja, um das ein bisschen einordnen zu können. Aber der Sprung da rein, das ist natürlich, für mich war es halt auch schwierig, als Mitarbeitenden plötzlich vor CEO zu sitzen, vor Oberbürgermeistern von großen Städten hier in Nordrhein-Westfalen. Man war sich ja gar nicht, in irgendeiner Weise hat man sich getraut, da was zu sagen, weil da haben ja Persönlichkeiten gesprochen. Ja? Und deswegen war das dieser Einstieg für mich ziemlich, ich nenne es schon fast brutal.
Genau. Herr Grabmeier, haben Sie auch einmal vielleicht kurz gezweifelt, ob das eine kluge Entscheidung war, dieses Mandat anzunehmen, oder war Ihnen von vornherein klar, was ja auch die Geschichte dann gezeigt hat, Sie sind der richtige Mann am richtigen Platz?
Das ist eine gute Frage und die habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Ja? Bin ich in der Situation am Schluss der Richtige, der was mitentscheidet, auch das Gefühl hat, richtig dann zu entscheiden oder auch dementsprechend da loszulaufen. Ich habe mir in manchen Situationen tatsächlich, das war wirklich schwer, auch dann die Entscheidung auch in die richtige, das Pendel in die richtige Richtung dann schwingen zu lassen. Ist es zu ambitioniert, das Ziel? Oder kann man es erreichen? Das ist natürlich nicht eine Einzelleistung, das ist dann am Ende eine Teamleistung. Ich habe Auf meiner Seite natürlich auch die Gewerkschaft, die dann jemanden auch dann stabilisiert in dieser Hinsicht, ja, und zu sagen, wir laufen alle gemeinsam in die richtige Richtung. Das ist das Grundfundament. Unter diesem Grundfundament wird es gar nicht funktionieren, weil wenn man allein gelassen wäre, dann könnte man das eigentlich gar nicht einschätzen. Man wird dann auch dementsprechend von unserer Organisation, also der IGBCE, dann auch mitgenommen. Dann geht man auch in bestimmte Themen mit rein, kann auch mit Experten sich dann auch abstimmen. Bevor eine Aufsichtsratssitzung dann auch stattfindet, bespricht man sich, bevor man überhaupt reingeht, weil man muss ja diesen ganzen Themenkomplex, der ja aufläuft, ja auch irgendwie verstehen. Für mich ist es schwierig, dann zu aufzuzeigen in einer Aufsichtsratssitzung und sagen, so erklären Sie mir das mal, ja, das habe ich nicht verstanden, ja. Springt man über diese Hürde? Ja, ich glaube nicht, ja. Und deswegen war es für mich auch wichtig in diesem Vorgespräch, man hat das immer Arbeitnehmervorgespräch auch bei uns genannt und nennt man bis zum heutigen Tag so, dass wir uns immer vor der Aufsichtsratssitzung alle mit bestimmten Aufsichtsräte abgleichen. Sind wir alle definitiv im gleichen Thema? Sind wir ähnlich unterwegs? Haben wir das gleiche Verständnis? Also das geht, eine One-Man-Show funktioniert nicht. Als Mitbestimmer in diesen Haifischbecken, so nenne ich das mal, hat man sonst da überhaupt keine Chance.
Da haben Sie, Herr Grabmeier, ja im Gegensatz zu den Kapitalvertretern eigentlich eine sehr komfortable Situation, weil von den Kapitalvertretern ja jeder für sich selbst sozusagen alles entscheidet und übernimmt. Sehr interessant, aber ich würde gerne nochmals auf das große Projekt der Privatisierung zu sprechen kommen. Wie war da die Entwicklung Ihrer Gedanken, dass Sie gesagt haben, das werde ich unterstützen?
Das ist natürlich, das war ein Thema auch auf den Weg dahin. Man nennt das, man startet einen Verkaufsprozess. Man macht ja ein Market Sounding, man spricht den Markt an auch, ja, sind dann auch am Ende des Tages die richtigen Erwerber mit dabei. Das sind die üblichen Bekannten, hat man dann halt gesehen, die sich dafür interessieren, die stärker zu erwerben. Ich will gar nicht die Namen nennen alle, aber da waren halt so prominente auch Unternehmen dabei, die am Ende des Tages gesagt hätten, wir holen uns das oder wir versuchen das zu kaufen. Als ich gemerkt habe, dass am Ende des Tages wird ja immer mehr oder die Teilnehmenden werden ja immer weniger beim Aussortieren. Und am Schluss war dann nochmal unser neuer Eigentümer, ein spanischer Fonds, mit dem Rennen, wo man gesagt hat, den kennen wir ja eigentlich gar nicht. Ja? Also der ist ja relativ unbekannt in Deutschland. Ja? Wenn man guckt, sieht man ihn am Markt als ziemlich frischen neuen Fonds. Und ich habe dann für mich die Entscheidung dann auch gefällt gehabt, dass gemeinschaftlich mit meinen Kollegen, dass wir das auch dahin positiv begleiten, dahingehend unseren neuen Eigentümer, der es auch zum Glück auch geworden ist, dahingehend auch dann das also aus der Sicht der Mitbestimmung auch positiv zu begleiten, weil ich gucke ja nicht auf mich, ja, sondern ich gucke ja auf mehr als 5000 Mitarbeitenden. Was ist für die Mitarbeitenden das Wichtigste? Was ist am besten für das ganze Unternehmen? Das war halt der Kauf der Steag als Ganzes, weil sonst wäre vielleicht am Ende des Tages auch eine Filetierung dann auch hätte stattgefunden. Das war die tatsächliche Entscheidung zu sagen, dass der Erwerber die Steag als Ganzes gekauft hat und gesagt hat, ich sehe in der ganzen Entwicklung, in diesen Steinkohleverbrennung, also der Stromerzeugung Steinkohle und den erneuerbaren Teil, das ist der Gamechanger zu sagen, das könnte am Markt definitiv für den Erwerber auch dann positiv sein. Also der Weg dahin, ich habe mich sogar wirklich richtig gefreut, ja, und zu sagen, wir haben es gemeinschaftlich geschafft, dass wir den neuen Eigentümer da haben. Jetzt werden viele jetzt hochschrecken und sagen, oh, Private Equity, diese Heuschrecke, ganz schlimm. Nee, ist es nicht. Also es ist ein zwar ambitioniert alles, ja, es ist nicht einfacher geworden, ja, aber wenigstens strukturierter als unter den alten Eigentümern. Ja.
Gab es unter Ihren Betriebsratskollegen auch Gegenstimmen, die gesagt haben, also das werde ich nicht unterstützen, da werde ich gegen meinen Betriebsratsvorsitzenden arbeiten?
Klar, na klar, das gab es natürlich auch. Die Diskussion war im Raum gestanden, zu sagen, vielleicht ist der Erwerber A, Erwerber B vielleicht besser. Und diese Diskussion haben wir natürlich geführt gehabt, ja, weil man zum Beispiel sagt, der Erwerber A, der mit dabei war, der hat ja schon in Deutschland auch Anlagen oder auch schon Unternehmen gekauft und das auch einigermaßen positiv entwickeln. Und dann haben wir zum Beispiel auch gesagt, Mensch, lass am Ende die Chance auch von jemandem, der vielleicht das Unternehmen wirklich entwickeln möchte, diese Chance dann zu haben. Also die Diskussionen hatten wir schon, also untereinander auch, zu sagen, was ist dann der bessere Weg. Aber jetzt kommt dann irgendwann auch dann das Thema, dass wir als auch Mitbestimmer und als Aufsichtsräte uns ja rausnehmen müssen, weil sonst würden wir ja den Markt manipulieren. Also wir können uns intern natürlich darüber unterhalten, was wäre der bessere Eigentümer, ja, aber wenn dann der Verkaufsprozess dann angestoßen wird, dann muss man eigentlich so ein bisschen einen Schritt zurücktreten und eigentlich gucken, was passiert jetzt gerade. Ja. Das ist auch eine relativ nicht charmante Situation dann. Ja.
Aber eine spannende Situation. Gibt es noch aus diesem Privatisierungsprozess offene Rechnungen oder ist es jetzt Anerkennung für den Mut, den Sie hatten und für die Konsequenz, mit der Sie das mitgetragen haben?
Ja, der neue Eigentümer, die Konsequenz ist tatsächlich, wir waren ja zwei eigene Unternehmen, nenne ich das mal. Das war einmal die Steag Power und die Iconi GmbH. Der neue Eigentümer hat ja gesagt, er hat das Vertrauen oder er rechnet damit mit dem Erfolg der beiden Unternehmen, die er gekauft hat, und er hat sie auch wieder zusammengeführt. Ja. Er hat ja auch die Steag Iconi Group ja daraus gemacht. Ja. Also das sieht man ja auch, dass der Eigentümer da Vertrauen darin hat, zu sagen, dass das wächst. Jetzt kommen wir natürlich in verschiedene Situationen. Der Alteigentümer, der schreckliche Überfallkrieg auf die Ukraine hat, das darf man ja eigentlich gar nicht laut sagen, dann den alten Eigentümer ja geholfen. Natürlich, dass die Gasmangellage da war, war ja für die Steag dann ein Hochlauf auch von Umsatz. Ähnlich ist es auch jetzt gerade wieder mit der Nahostkrise im Iran. Das, was sich jetzt auch wieder stabilisiert gerade. Das ist natürlich solche schlimmen geografischen oder geopolitischen Themen, die spielen uns dann natürlich jetzt wieder in die Karten, ja. Zu sagen, wir haben momentan am Strommarkt gute Preise, wir haben noch ein Marktkraftwerk am Start stehen, das was relativ gut noch jetzt Geld verdient. Also die, nur mal für die Frage nochmal zu kommen, die Steag Power hat eine Zukunft, da wird, die Standorte sind ja wertvoll, da kann man ja, das sind alle, also ein genehmigtes Kraftwerk mit Netzanschluss, alles was dazugehört, und auf der gegenüberliegenden Seite die erneuerbaren Energie mit Fernwärme, mit Wind, mit PV, das sind die Themen bei uns.
Also Anerkennung.
Anerkennung.
Ich würde gerne, Herr Grabmeier, auch auf Ihre Doppelrolle als Betriebsrat und als Aufsichtsrat eingehen. Das sind ja gewissermaßen zwei Hüte, die Sie aufhaben. Wie erklären Sie einem Außenstehenden, was das im Alltag bedeutet? Auf der einen Seite Betriebsrat, auf der anderen Seite Mitglied des Kontrollgremiums. Wie funktioniert das?
Ich stehe jeden Morgen auf, jetzt übertreibe ich mal mit einem Gewissenskonflikt. Mit was für einem Hut geht man ins Rennen? Ja? Ich finde, wenn man jetzt aus meiner eigenen Brille drauf guckt, das ist das fürs Unternehmen das Beste, aus einem Betriebsrat auch einen Aufsichtsrat zu machen, damit man immer eine Situation bekommt, dass der eine Gemengelage hat. Was ist das Beste, ja, für das Geschäft und für die oder auch für die Mitarbeitenden? Man sitzt im Zwiespalt. Ja, ich kann ein Beispiel, ich möchte es mal ein bisschen anschneiden. Ja. Ich habe im Aufsichtsrat eine Forderung aufgestellt, die top war in meinen Augen aus Sicht des Aufsichtsrats. Und als ich dann aus dem Aufsichtsrat rausging und dann wieder in meinem Betriebsratsbüro dann saß, habe ich mir dann überlegt, eigentlich hast du dir jetzt gerade selbst das Bein gestellt. Ja. Das sind so Themen, die, da meint man vielleicht, eines ist jetzt im Aufsichtsratsthema dann wirklich wunderbar gelaufen. Als Mitbestimmung ist es so, dass wir halt fundamental in einer Firmentransformation eingegriffen haben, ja, und natürlich die Kollegen mich dann alle angucken und sagen, was ist denn da jetzt passiert, ja. Wo man dann schon versuchen muss, das zu erklären, dass das jetzt sinnhaftig ist in dem Moment, ja. Aus Sicht des Aufsichtsrates und auch, das muss man halt dann auch erklären können, dass es dann der Mitarbeiter sagt, lang oder auf lange Sicht ist das genau das Richtige. Und das hat sich da auch wieder bestätigt gehabt. Aber das ist tatsächlich ein täglicher Gewissenskonflikt, der Wie soll ich sagen? Das ist ab und zu schwierig, nenne ich das mal, ja.
Sie lösen ihn intellektuell.
Versuch das. Also auf jeden Fall.
Das führt ja zum allgemeinen Thema Mitbestimmung in Deutschland, ist ja eine große Errungenschaft und gleichzeitig kann Mitbestimmung auch bremsen. Haben Sie das auch schon erlebt?
Ja, na klar. Jetzt stellen Sie sich vor, als Mitbestimmer hat man ja auch immer die Möglichkeit, einen Geschäftsführer, wir fahren eine Straße entlang, jetzt mal ein Bild gemalt, gemeinsam, und ich sitze auf dem Beifahrersitz und kann den Geschäftsführer immer wieder ins Lenkrad greifen und sagen, wir fahren rechts rum oder wir fahren links rum. Das ist natürlich eine Chance, die wir haben. Und das ist auch ein Pfund für die Mitbestimmung oder für das Thema. In Gänze. Ich bin jetzt mal, muss mal ganz kurz nochmal das auch mal anders zu beleuchten. Wenn man es versucht, auch verbal und sprachlich dann zu lösen, dann muss man auch gucken, dass man den Zugang zu den Leuten bekommt. Ja? Man muss zum Beispiel gucken, jetzt unser CEO und Arbeitsdirektor, der war es ja in einer Rolle, unser CEO und Arbeitsdirektor, man musste es halt dann auch schaffen, dass er das zulässt, dass man auf Augenhöhe sich da begegnet. Das ist ja auch nicht mehr so einfach zu sagen, man kommt plötzlich da rein und man spielt da plötzlich mit. Und ich habe meinen damaligen CEO und Arbeitsdirektor auch immer gesagt, Mensch, wenn er es nicht verstehen wollte, dann habe ich immer gesagt, Mensch, jetzt sag es dir in Schlosserdeutsch. Ja, und habe dann halt mal wirklich ihm das wie der Schnabel gewachsen ist, dann auch mal gesagt. Und irgendwann hat er das auch dann zu schätzen gewusst, dann zu sagen, Mensch, das, was er sagt, das kommt also direkt vom Herzen, der trägt das Herz auf der Zunge. Und das hat also uns enorm geholfen in der Zusammenarbeit auch mit der Geschäftsführung und auch, dass man das Thema Augenhöhe da immer behält. Ja. Das war sehr spannend. Jetzt haben wir einen neuen CEO und da sind wir uns gerade dabei, dass wir uns da ranroppen. Ein neuer CEO muss erst das Geschäft erst hier kennenlernen. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Start auch hingelegt. Freut mich auch, dass er bei uns hier an Bord ist. Und ich bin mir sicher, dass wir beide müssen eine Rolle spielen. Ja? Und wir haben beide das gleiche Ziel, aber aus einem total unterschiedlichen Blickwinkel. Ja? Der sieht es vielleicht eher betriebswirtschaftlich, mir aus der Mitarbeitersicht. Aber am Ende des Tages wollen wir beide das Gleiche haben. Das ist halt immer, man muss halt viel sprechen, ja? Weil sonst hat man keine Chance.
Ist die Mitbestimmung in Deutschland so, wie Sie das jetzt schildern? Gibt es hier noch Optimierungsbedarf oder finden Sie, das läuft gerade gut so, wie es ist, es ist richtig und wir fühlen uns wohl damit?
Mitbestimmung ist ja ein Gutes, was wir ja über Jahrzehnte erstritten haben und das ist halt wirklich wieder ein Gut und jetzt muss ich da wirklich mahnende Worte auch dahingehend mir, ich habe das Gefühl, als würden wir so langsam auseinanderbröckeln, ja? Also auch die Mitbestimmung selbst, weil wenn ich jetzt gucke, bei uns, und das ist auch jetzt nicht despektierlich gemeint gegenüber als Kolleginnen und Kollegen, die nicht organisiert sind, aber alles, was wir hier machen als Gewerkschaft, als Mitbestimmer, für unsere organisierten Mitglieder, profitieren ja auch alle, die nicht dabei sind. Ja? Und es wird auch immer schwieriger, die Leute davon zu überzeugen, wie wichtig gewerkschaftliche Arbeit ist und zu sagen, ihr müsst ja auch zu unserer Gewerkschaft dazukommen. Und jetzt kommen wir in diesen Konflikt zu sagen, ich kriege es ja so und so, egal ob ich jetzt dabei bin oder nicht, ich kriege meine Entgeltrunden, die laufen und alles andere über die Manteltarifverträge kommt ja auch alles bei uns am Ende des Tages genauso an, wie bei jedem, der nicht organisiert ist. Ja? Und das ist halt, das wird schwieriger. Und die neue Generation, die jetzt kommt, die hat mit Mitbestimmung gar nichts am Hut, weil ich glaube auch, dass es relativ schwierig ist, auch in der Schule wird relativ wenig darüber berichtet, was ist eigentlich gewerkschaftliche Arbeit, wie wichtig das ist und auch die Vergangenheit, die Historie, wo kommen wir her und warum ist das alles? Die ganzen Benefits, was wir ja jetzt an Bord haben, ja, die kommen ja nicht, weil wir alle so gut aussehen, sondern das haben wir uns ja wirklich hart erstritten gehabt und Das ist halt ein Thema, wo, wenn ich auch jetzt gucke, der 1. Mai ist ja dann bei uns ein Tag der Arbeit. Man trifft sich ja dann auch zu Kundgebungen. Wie viel tausend Leute zum Beispiel jetzt im Jahr, bei der letzten Kundgebung waren wir in Saarbrücken. Da war der ganze Schlossplatz immer quellend voll vor 10 Jahren. Das nimmt immer ab. Jetzt sind zwar auch noch einige Leute da, dass man noch sagt, 2.000, 3.000 Leute sind noch da, aber man merkt schon, das Interesse, das nimmt natürlich ab, deutlich. Ja. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Mitbestimmung. Ich werbe halt persönlich dafür. Ich kann jetzt mal ein bisschen Werbung machen für die IGBC. Die haben hier bei uns, bei der Steag Iconic Group, einen tollen Tarifvertrag gemacht. Und zwar, jeder, der sich hier bei uns organisiert, bekommt dementsprechend noch einen Benefit obendrauf. Und deswegen kriegen wir hier ein bisschen Zulauf. Ja.
Werbung für die Mitbestimmung ist sicher notwendig vor dem Hintergrund, den Sie hier schildern. Kennen Sie auch Situationen, in denen Sie im Aufsichtsrat als Arbeitnehmervertreter anders behandelt wurden als Aufsichtsratsmitglied, denn die Kapitalvertreter? Oder wie ist so die Stimmung in der Aufsichtsratssitzung generell?
Es sind zwei Welten. Die alte Welt war tatsächlich so, dass man einfach nur da war. Ich schilder das jetzt aus meiner Wahrnehmung einfach. Ja. Ich habe ja natürlich eine Stellung gehabt, die habe ich auch dann vehement auch vertreten vor Ort mit meinen Kollegen. Aber das war eher schräg. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, viele Oberbürgermeister, die am Ende des Tages in Monologen dann auch verfallen sind und man am Ende auch sprachlich, rhetorisch gar nicht mithalten konnte. Man war abgehängt, ja. Und es war auch schwierig. Diese Persönlichkeiten waren ja viele, viele Persönlichkeiten an Bord, und einer war vielleicht besser, der andere ein bisschen schräger. Der jetzige Aufsichtsrat, hat sich auch natürlich verkleinert. Wir sind jetzt ganz normal ein 12er Aufsichtsrat. Und die Sitzungskultur, die hat natürlich jetzt einen Mehrwert, ja, weil das dahingehend jetzt tatsächlich schön sauber vorbereitet wird, eine Aufsichtsratssitzung. Wir haben auch ein tolles Büro, das auch dann vorbereitet. Das war im Vorfeld natürlich auch so der Fall, aber da waren wir eher vielleicht abgehängt. Jetzt ist es so, unter den neuen Eigentümer, wir bekommen alles, die Unterlagen rechtzeitig, man kann sich einlesen, man kann definitiv genau sich auch dann auch Fragen notieren, die man zum Beispiel im Arbeitnehmervorgespräch schon stellen kann oder auch in der Aufsichtsratssitzung. Ich nenne dem jetzt tatsächlich neues Gremium, das, was wir haben, das läuft da deutlich geschmeidiger, das läuft besser. Wir sind zwar nicht immer einer Meinung, ja, das ist ja auch sehr schlimm im Aufsichtsrat, aber der Change zwischen alter Eigentümer und neuer Eigentümer, der war schon wirklich gut.
Herr Grabmeier, jetzt abschließend habe ich noch eine Frage an Sie, eigentlich zwei Fragen. Was würden Sie einem jungen Betriebsratsmitglied raten, das zum ersten Mal in den Aufsichtsrat kommt und noch nicht weiß, was ihn oder was es wirklich erwartet?
Also, ich hab's mit Ihnen ja mal besprochen gehabt, wie wichtig es ist, dass man wenigstens die Grundvoraussetzungen weiß, wo stecke ich als Aufsichtsrat immer drinnen und was das am Ende des Tages auch für eine Haftung hat, die ja bis ins Privatvermögen dann auch gehen kann. Ich würde jedem empfehlen, sich auf die Kanäle auch dann, die es gibt, bei uns zum Beispiel als mitbestimmter Aufsichtsrat ist ja die Hans-Böckler-Stiftung ja dafür auch dann da, uns auch zu schulen. Also Schulungen, auch jetzt Directors Academy kann ich auch in den Vordergrund stellen. Es geht tatsächlich darum, man hat die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Man kann plötzlich in Situationen geraten, die kann man sich gar nicht so bildlich auch vorstellen. Man braucht also eine Grundbesonung, bevor man losläuft. Die hatte ich nicht. Also ich wurde tatsächlich ins kalte Wasser geworfen, war immer in der Defensive, musste immer gucken, wie geht man damit um. Also umso besser und auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, Netzwerken. Man muss sich gucken, dass man Aufsichtsräte vielleicht aus anderen Unternehmen dann auch auch trifft, mit sich dann auch austauscht. Ich finde, das ist enorm, enorm wichtig, tatsächlich, also Netzwerken. Grundbesolung muss auf jeden Fall sein für jeden, der neu reinkommt, weil ich habe es gerade gesagt, das kriegt man sonst am Ende des Tages vielleicht auch nervlich nicht hintereinander.
Herr Grabmeier, und meine Abschlussfrage, der Podcast heute lautet Podcast für den Aufsichtsrat. Was steht in keinem Protokoll, aber was sollte drinnen stehen? Jetzt im übergeordneten Sinn, was sind vielleicht die Punkte oder der Punkt, wo Sie meinen, das gehört eigentlich in ein Protokoll?
Protokoll? Ich muss jetzt gucken, jetzt gerade so im inneren Auge oder vom inneren Auge in unser Protokoll. Wir haben wirklich, das, ich muss ganz kurz noch mal in den alten gehen. Der alte Aufsichtsrat war so kompliziert, dass natürlich eine Tonbandaufzeichnung mit dabei war. Weil der Protokollant konnte am Ende des Tages ja, muss ja Gedächtnisprotokoll machen. Wenn so viel gesprochen wird, kriegt man das am Ende des Tages gar nicht mehr gewuppt, da ein ordentliches Protokoll zu schreiben. Also ein Protokoll, meiner Meinung nach, wenn man sich meldet, sollte man es dann auch sagen, dass es zu Protokoll genommen werden soll. Ich wüsste jetzt aus dem handwerklichen Grade nicht, was ins Protokoll kommen müsste noch zusätzlich. Also bei uns ist es sehr gut geregelt. Unser Protokoll, wenn man es sich anguckt, ist, glaube ich, mit einem sogar ein Sternchen dran, würde ich sagen.
Das ist doch die schönste Auszeichnung, die man seinem Unternehmen geben kann. Vielen Dank, Herr Grabmeier. Meine Damen und Herren, was mich an diesem Gespräch besonders beeindruckt hat, ist die Offenheit und die Klarheit, mit der Herr Grabmeier in sein Mandat hineingegangen ist und immer noch hineingeht, die Klarheit der Entscheidungen und vor allen Dingen diese enorme Vorbildfunktion. Im nächsten Gespräch erwartet Sie wieder jemand, der Dinge erlebt hat, die in keinem Protokoll stehen. Dieser Podcast ist eine Initiative der Directors Academy. Dort, wo wir uns tagtäglich mit der Frage beschäftigen, was gute Aufsichtsratsarbeit eigentlich ausmacht, jenseits der Checklisten. Wer tiefer einsteigen möchte, wird auf directorsacademy.de fündig. Und falls diese Folge Sie zum Nachdenken gebracht hat, eine Bewertung, eine positive Bewertung freut uns immer. Und noch mehr freut es uns, wenn Sie diesen Podcast dort erwähnen und empfehlen, wo es zählt. Jeden zweiten Donnerstag mit einer neuen Folge. Bis dann!